Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Kaum ein anderes soziales Medium ist derzeit so umkämpft, aber auch umstritten wie TikTok. In den USA könnte die chinesische Videoplattform verboten werden. Teils ist sie das schon auch hier in Europa, zum Beispiel auf Dienstgeräten im Europäischen Parlament. Trotzdem will das EU-Parlament TikTok im anstehenden Wahlkampf nutzen. Genau wie immer mehr Politikerinnen und Politiker in Deutschland. Besonders erfolgreich ist hier die AfD. Doch ausgerechnet dem AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl macht TikTok nun einen Strich durch die Rechnung. Sprechen wir jetzt drüber. Außerdem heute bei uns rechts, laut und populistisch. Das ist auch der britische Fernsehsender GB News. Nun wachsen Zweifel, ob der Sender die erforderlichen journalistischen Standards einhält. Zwei Drittel der 14- bis 19-Jährigen in Deutschland nutzen TikTok, laut einer konzernunabhängigen Untersuchung. Kurz gesagt, die chinesische Plattform ist bei jungen Menschen so richtig beliebt. Darauf reagieren zunehmend auch Politikerinnen und Politiker, die dort junge Wählerinnen und Wähler erreichen wollen. Ganz frisch dabei ist der hier.
Revolution bei TikTok. Heute geht es los. Mein erster TikTok-Beitrag.
Klingt noch ein bisschen steif, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach da in die Kamera spricht. Er hat nun einen eigenen TikTok-Account, auch weil er die sozialen Medien nicht der AfD überlassen wolle, so der SPD-Politiker. AfD-Inhalte funktionieren da nämlich ziemlich gut. Der AfD-Europawahlspitzenkandidat Maximilian Krah etwa hat mit seinen Posts bei TikTok teilweise 1 Million Menschen erreicht. Doch nun hat die Plattform seine Reichweite eingeschränkt. Was dahinter steckt und wie es nun weitergeht mit den Politikern und Parteien bei TikTok, darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Markus Bösch, der auch den Newsletter Understanding TikTok schreibt. Hallo.
Hallo, Frau Klein.
Also, TikTok schränkt die Reichweite von Maximilian Krah ein. Was bedeutet das genau und wie begründet der Konzern das?
Krah hatte sich bereits letzten Oktober bei TikTok schon bitterlich beschwert in einem Video, dass TikTok angeblich seine Reichweite einschränken würde. Jetzt scheint es wirklich so zu sein, der folgerichtige nächste Schritt. Die Videos kriegen nicht mehr die riesigen Aufrufzahlen, sondern nur noch so 3-4-stellig. Ich glaube, Jubel ist jetzt aber nicht angezeigt, denn die Videos von Krah tauchen trotzdem noch bei TikTok auf einer ganzen Reihe von inauthentischen Verstärker-Accounts. Die heißen dann politik.de oder stammen vom Deutschlandkurier und reposten einfach 1:1 die Videos von Krah, sodass er letztlich auch wieder Reichweite bekommen kann.
Und eigentlich profitiert TikTok ja auch von den polarisierenden Inhalten der AfD, weil sie eben gute Reichweite erzielen und das hilft dann auch dem Konzern. Die Partei steht ja in den sozialen Medien weit abgeschlagen vor den anderen Bundestagsparteien. Warum gibt es denn gerade jetzt diese Einschränkung seitens TikTok? Was steckt dahinter?
Naja, zum einen ist die öffentliche Debatte jetzt seit den Enthüllungen von Korrektiv und den Demonstrationen auf den Straßen Deutschlands natürlich auch quasi nochmal aufgewacht und neu entfacht. Und im Moment gibt es beispielsweise auch eine öffentliche Petition von Kampakt, wo schon über 250.000 Menschen unterschrieben haben, die fordern, dass alle AfD-Konten auf TikTok sofort gesperrt werden sollten. Und da passt das TikTok jetzt natürlich auch ganz gut rein, dass sie sagen, ja, wir schützen die Integrität der Wahl und schaut her, wir tun auch was.
Also geht es eigentlich um politische Akzeptanz für die Plattform? Ich meine, wir haben ja auch gerade schon erwähnt, die Verbotsdebatte in den USA.
Das ist sicherlich, schwebt das im Hintergrund, aber ich glaube, in der gegenwärtigen Diskussion kann man einfach feststellen, dass die tradierten Parteien, die TikTok lange nicht für voll genommen haben, jetzt wirklich anscheinend verstanden haben, oh, die Zahlen sind immanent, die AfD ist da weit voraus, 21 Millionen Deutsche nutzen die Plattform und das hat dazu geführt, dass jetzt halt unter anderem Karl Lauterbach, aber auch zahllose andere auf der Plattform auch unterwegs sind, die einen besser, die anderen vielleicht noch nicht ganz so überzeugend.
Neu ist ja auch die Kampagne Reclaim TikTok, die will, Zitat, den demokratischen Diskurs zurück auf die Plattform bringen, unter anderem mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Wie schätzen Sie die ein?
Das finde ich spannend, dass hier quasi vom Protest auf der Straße auch eine Bewegung stattfindet, das Ganze wieder in den digitalen Raum quasi zurückzuheben. Reclaim TikTok hat inzwischen eine ganze Reihe von jungen Menschen, die eigentlich nie TikTok nutzen wollten, jetzt doch auf die Plattform gebracht, um hier der AfD etwas entgegenzusetzen. Das hat sich in den letzten 3-4 Wochen auch entwickelt. Es gibt jetzt über 4000 Videos, die das Hashtag Reclaim TikTok verwenden. Und mit dabei sind jetzt dann auch beispielsweise die Europakandidatin der SPD, Katharina Barley, die da jetzt auch das Hashtag Reclaim TikTok verwendet. Also da muss man jetzt wirklich mal beobachten, was passiert da in den kommenden Wochen noch. Die Umfrageergebnisse der AfD sind jetzt ja in Thüringen sicherlich nicht aufgrund dieser Kampagne, aber vielleicht aufgrund der gesamten gesellschaftlichen Stimmung gesunken.
Aber wenn wir nochmal auf diese Funktionsweise von TikTok und auch der AfD zu sprechen kommen, die funktioniert ja total gut, diese Polarisierung, die Zuspitzung, eine Grenzüberschreitung. Da wird dann viel kommentiert, es gibt viel Interaktion. Wie realistisch ist es da vor dem Hintergrund, diesen Diskurs eben in Anführungszeichen zu demokratisieren?
Ja, die Alternative wäre ja, sich komplett rauszuhalten und diese Plattform nochmal, 21 Millionen Deutsche, die jeden Tag da 1 bis 1,5 Stunden drauf verbringen, die wirklich komplett der AfD zu überlassen. Deswegen finde ich alle Versuche, dem etwas entgegenzusetzen und hier auch den politischen Diskurs anzustoßen, finde ich richtig. Man muss allerdings auch sagen, dass die Europawahl bald ist und auch die 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland auch im Herbst bereits sind. Das heißt, es ist jetzt auch schon ein bisschen spät und die AfD hat in den vergangenen Jahren wirklich sehr viele Strategien entwickelt, unter anderem auch dank einer Fanarmee, die Videos repostet, neu zusammensetzt, mit Sounds unterlegt. Also die AfD hat da Techniken entwickelt und ist auf jeden Fall weit voraus in der Kommunikationsstrategie.
Wir haben gerade schon Lauterbach gehört, mit einem ersten Versuch einen Aufschlag zu machen auf TikTok. Wie müssen Politikerinnen und Politiker denn jetzt da auf dieser Plattform kommunizieren, um erfolgreich zu sein, auch fernab von krassen Zuspitzungen, Polarisierung und Grenzüberschreitung?
Ich glaube, dass es auch ohne Zuspitzung und Polarisierung geht, wenn man interessante, nahbare und nachvollziehbare Narrative auf der Plattform erzählt und dabei nahbar und authentisch ist. Denn das zeigen zahlreiche Videos auch international. Es muss nicht immer schnell und verrückt sein, sondern manchmal reicht, wie beispielsweise bei den US-Demokraten, schlicht und ergreifend das verbindliche Sprechen und Reagieren, der Dialog und die Interaktion mit Wählerinnen und Wählern. Also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, ohne das zu tun, was die AfD tut.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und viele andere deutsche Politikerinnen und Politiker wollen sich bei TikTok eine Reichweite aufbauen. AfD-Europaspitzenkandidat Maximilian Krah hatte schon eine gute, wird aber gerade auf der Plattform eingeschränkt. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler und TikTok-Experten Markus Bösch gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Rechts und populistisch sein. Das bringt nicht nur in sozialen Netzwerken Aufmerksamkeit, auch beim guten alten Fernsehen. Der britische Fernsehsender GB News etwa testet hier immer wieder die Grenzen aus und kümmert sich auf Sendung wenig um die Regeln des guten Journalismus. Die britische Medienaufsicht hat deshalb nun mehrere Untersuchungen gegen GB News eingeleitet. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Imke Köhler.
We are The People's Channel.
GB News brüstet sich damit, der Sender fürs Volk zu sein. Großbritanniens Nachrichtenkanal und der Kanal für die anstehenden Unterhauswahlen.
GB News is the home of free speech.
Er brüstet sich damit, der Meinungsfreiheit eine Heimat zu bieten und die Argumente aller Seiten anzuhören. Die Lücke zwischen dieser Werbung und der Wirklichkeit könnte kaum größer sein. Bei der Medienaufsicht Ofcom liefen zuletzt mehr als ein Dutzend Untersuchungen gegen GB News, weil der Sender immer wieder gegen Vorgaben verstößt.
We said we'd bring some updates about the Donald Trump civil case. The jury, deliberating in the rape trial of Donald Trump, has found the former US president not guilty.
Dies ist einer von 5 Fällen, für die GB News in dieser Woche von der Medienaufsicht abgemahnt wurde. In diesem Fall trug der konservative Abgeordnete und ehemalige Wirtschaftsminister Jacob Rees-Mogg in seiner Sendung eine Eilmeldung vor. Ofcom verweist darauf, dass Politiker in einer Nachrichtensendung nicht als Nachrichtensprecher, Interviewer oder Reporter auftreten dürfen. Genau das tun sie aber bei GB News. Der Sender beschäftigt mehrere Abgeordnete aus dem rechten Lager, die sich mitunter auch gegenseitig interviewen. Das Prinzip der Objektivität und Unparteilichkeit wird so gezielt ausgehebelt. Stattdessen gibt es Polemik und viel rechtes Gedankengut. In diesem Jahr soll auch Boris Johnson zum Moderatorenteam dazustoßen.
Hi folks, Boris Johnson here. I'm excited to say that I'm shortly going to be joining you on GB News.
Der Ex-Premier soll dem Wahlvolk bei der Meinungsbildung helfen. Zu den Politikern im Dienst des Senders gehören auch Lee Anderson, der bis vor kurzem Vizegeneralsekretär der konservativen Partei war und inzwischen zur rechtspopulistischen Partei Reform UK gewechselt ist, und Nigel Farage, der bis 2021 Vorsitzender von Reform UK war. Es passt ins Bild, dass Farage, der bereits wiederholt als Wahlkampfredner für Donald Trump aufgetreten ist, den US-Präsidentschaftskandidaten nun auch exklusiv für GB News interviewt hat. Die aktuelle Abmahnung von Ofcom empört GB News. Man sei der Redefreiheit verpflichtet, heißt es. Kritiker halten Ofcoms Vorgehen dagegen für viel zu schwach. Manche fordern sogar, GB News die Lizenz zu entziehen. Der Journalist Adam Bolton erklärte in der BBC, warum GB News von Anfang an eine Sonderbehandlung erhalten habe. Ich glaube, der Grund, warum das so geschehen ist, ist dieser. Als GB News auf den Markt kam, waren wir in der Boris-Johnson-Ära. Und ehrlich gesagt, wenn Ofcom da hart durchgegriffen hätte, wäre die Behörde wahrscheinlich von der Regierung und dem Premier attackiert worden. Daher musste sie ein Auge zudrücken. Sonst hätte sie keine Unterstützung von der Regierung gehabt, deren Billigung sie als Aufsichtsbehörde braucht. Auch David Yelland, ehemaliger Chefredakteur der Boulevardzeitung The Sun, führt die aktuelle Entwicklung auf Boris Johnson zurück. Denn als Johnson Premier war, wollte er Paul Dacre zum Ofcom-Chef machen. Das hätte bedeutet, den langjährigen Herausgeber der Daily Mail, des größten rechtsgerichteten Boulevardblatts in Großbritannien, zum höchsten Medienaufseher zu befördern. Dass GB News ein ums andere Mal gegen Regeln verstößt, findet Yelland vor diesem Hintergrund nicht erstaunlich. Fragen Sie sich doch mal, warum die Betreiber von GB News glauben, die Freiheit zu haben, dies zu tun. Die haben sie, natürlich. Das hat mit der konservativen Partei zu tun. Dass der Sender sein Konzept ändern wird, ist nicht zu erwarten. GB News macht Verluste, scheint in erster Linie aber ohnehin ein ideologisches Projekt zu sein. Ziel ist, den öffentlichen Diskurs zu bestimmen und die politische Debatte nach rechts zu verschieben. Dabei ist die Reichweite von GB News größer, als es die Zuschauerzahlen vermuten lassen, denn viele Inhalte werden über die sozialen Medien weiterverbreitet. Der Einfluss von rechts könnte bald noch größer werden, denn der Miteigentümer von GB News, der konservative Hedgefonds-Investor Paul Marshall, bewirbt sich darum, die Zeitung Daily Telegraph und das Magazin The Spectator zu übernehmen. Sollte ihm das gelingen, würde Marshall zum mächtigsten Mann in der britischen Medienlandschaft seit Rupert Murdoch aufsteigen. Kritiker befürchten, dass dann eine neue populistische Echokammer entsteht und noch stärker Front gemacht wird gegen eine Politik und Gesellschaft, die aus Sicht des rechten Lagers nicht rechts genug ist.
Aus Großbritannien Imke Köhler über den Fernsehsender GB News, den die britische Medienaufsicht in den Fokus genommen hat. Die sind abseits von Modezeitschriften und roten Teppichen selten ein Medienthema. Es sei denn, jemand greift bei der Schuhwahl, den medialen Beobachter nach, komplett daneben. Wie vor 2 Jahren die damalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht mit hochhackigen Pumps beim Truppenbesuch in Mali. Bei Männern machen Schuhe vor allem dann Schlagzeilen, wenn Sportler darin Großes erreicht haben. Manchmal reicht hier aber auch die Farbe Pink für ungewohntes Medienmodeinteresse. Es gab hier vor Trikot schließlich auch schon Schuhdebatten. Unser Kolumnist hat noch ein paar andere berühmte Medienschuh- und Fußgeschichten aufpoliert.
Medias Res. Die Meinung von Arno Orzesek.
Fans von Reinhold Messner werden die Bilder en Detail vor Augen haben. Falls Sie aber nicht dazugehören, googeln Sie doch mal die weltallerersten Fotos von Messners entblößten Füßen, die das Magazin National Geographic 2006 veröffentlicht hat, einschließlich, genauer gesagt ausschließlich, der 7 amputierten Zehen. Vielleicht die 7 berühmtesten Endglieder menschlicher Füße überhaupt, aber auf jeden Fall der Geschichte der medialen Vermarktung moderner Bergsteigerei. Offenbar haben solche Amputationen auch irgendwie ihr Gutes. Messner jedenfalls erklärte damals dem Fachblatt Bild: Ich hatte mehr Platz in den Schuhen, dadurch waren meine Zehen vor Erfrierungen geschützt. Nun, die überzähligen Zehen waren Messner 1970 am Nanga Parbat abgefroren, auf dem Rückweg vom Gipfel des 8000ers, auf dem sein Bruder Günther umkam. Aber das wissen Sie ja, sofern Sie die Medien nicht so konsequent meiden, wie Messner sie bedient. Über die verlorenen Zehen hat Messner oft geredet, aber unseres Wissens nie erklärt, warum er sie nicht aus Pakistan mitgebracht und in einem seiner Bergmuseen gut eingelegt ausgestellt hat. Andernfalls könnten wir uns an TV-Reportagen über Wallfahrer erfreuen, die zu den schwarzen Reliquien pilgern, wie einst die Gläubigen zu den Prümer-Sandalen Christi. Immerhin aber hat Messner, des Bruders einen Bergschuh, der nach dem Unglück irgendwann aufgetaucht war, in einer gläsernen Vitrine durchaus reliquienartig sichtbar gemacht und so, nolens volens, den Medienrummel vorbereitet, der ausgebrochen ist, seit Messner per Instagram-Post wissen ließ, er habe Günthers Schuh Nummer 2 erhalten. Versuchen Sie nicht, ein deutschsprachiges Medium zu finden, das die Schuh-Story ignoriert. Klettern Sie lieber auf einen Berg, das ist leichter. Die Fundstelle des ramponierten Treters beweise klipp und klar, dass er seinen Bruder einst nicht dem Verderben überlassen hat, sagte Reinhold jetzt, der Bild, und dürfte damit die alte Debatte über sein mögliches Versagen noch einmal anheizen. Auf alle Fälle erobern Günthers ramponierte Treter dank Reinholds Marketinggenie gerade rasend einen bevorzugten Platz im Schuhschrank der kollektiven Erinnerung. Rahmen an Rahmen, etwa mit den Schuhen, die der irakische Journalist Muntasa al-Saidi 2008 während einer Pressekonferenz auf den damaligen US-Präsidenten George W. Bush gefeuert hat. Eine Szene, die man dank YouTube immer wieder genießen kann, wohingegen die wütenden Schläge, die KPDSU-Boss Nikita Khrushchev auf der UN-Vollversammlung 1960 mit seinem Slipper einem Tisch verabreicht haben soll, weder gefilmt noch fotografiert wurden und vermutlich ins Reich der Legenden gehören, die viele Medien umso lieber kolportieren. Khrushchev, das sei die Sache mit den Slippern plus ein bisschen Entstalinisierung. Hoffen wir also, dass Günthers Schuhe um seiner selbst willen in Erinnerung bleiben und Reinholds Worte in die Zukunft tragen, die jetzt Medien auf Medien abzulesen sind. Günther, ich danke dir und denke an dich.
Vor 6 Jahren kam das kleine EU-Land Slowakei durch den Auftragsmord am Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten international in die Schlagzeilen. Nach Massenprotesten musste der linkspopulistische Premierminister Fico zurücktreten. Für viele war er das Gesicht eines korrumpierten Staates. Doch seit einigen Monaten ist er wieder im Amt und könnte am Wochenende bei den Präsidentschaftswahlen auch den höchsten Posten in der Slowakei übernehmen. Unsere Slowakei-Korrespondentin Marianne Ahl weiß über ein tief gespaltenes Land und sein Misstrauen gegen die Medien.
Die Musik klingt nach einem harmlosen Schlager, doch dieses Video ist eine politische Provokation, die der Vizechef des slowakischen Parlaments ins Internet stellt. Luboš Blaha zeigt sein neues Arbeitszimmer und ersetzt als erstes die EU-Flagge durch eine slowakische. Dann landet das Porträt der scheidenden slowakischen Präsidentin im Schrank.
I have the full right to make this gesture.
Ich habe absolut das Recht zu dieser Geste, sagt Blaha ein halbes Jahr danach. Ich weigere mich, die neoliberale Susanna Chaputova in meinem Büro zu sehen. Hier hängt stattdessen mein großes Vorbild, der Held aller Linken und der nationalen Befreiungsbewegung Che Guevara. Der kubanische Revolutionär habe den amerikanischen Imperialismus bekämpft. Die slowakische Präsidentin dagegen sei die Sprecherin Washingtons, erzählt der 44-jährige Politiker in Bratislava. Der promovierte Neomarxist Blaha gehört der Smer-Partei von Premierminister Robert Fico an. Die hat die Parlamentswahl im vergangenen Herbst knapp gewonnen, mit Kritik an der EU, der Ukraine und pro-russischer Rhetorik.
What is Russian on wanting?
Was ist pro-russisch daran, dass wir Frieden wollen? Wir wollen keine neuen Toten in der Ukraine. Wir wollen keinen atomaren Dritten Weltkrieg. Das ist ein Stellvertreterkrieg von Amerikanern gegen Russen. Wir stehen auf keiner Seite. Wir wollen nur den Frieden in der Slowakei bewahren. Mit dieser Haltung vertritt Blaha rund eine Hälfte der slowakischen Gesellschaft, erklärt der Soziologe Michael Waschetschka.
This country is the most anti-Western of all Central European.
Dieses Land ist von seinen Einstellungen her das anti-westlichste der Region, das anti-amerikanischste und das pro-russischste vor Ungarn und Bulgarien. Vor dem Krieg in der Ukraine war Putin in der Slowakei beliebter als in Russland. Die Slowakei war jahrhundertelang ein Agrarland, immer bestimmt von fremden Eliten. Den Aufstieg hat der slowakische Faschismus gebracht und dann vor allem der Kommunismus, besonders nach der sowjetischen Okkupation im Jahr 1968. Das Vertrauen in die junge Demokratie ist gering, das Misstrauen in sogenannte Mainstream-Medien dagegen groß.
Russian Propaganda.
Daher richtet sich russische Propaganda direkt an die Slowakei. Im hybriden Krieg Russlands folgt die Slowakei als Ziel gleich hinter der Ukraine. Das ist auch kein Wunder, denn sie ist das schwächste Glied in der Kette des Westens.
The so-called West.
Kreml-freundliche Narrative werden in der Slowakei in erster Linie von Politikern verbreitet und dadurch legitimiert. Vor allem von Mitgliedern der aktuellen Regierung, ganz besonders auf Facebook. Dieses soziale Netzwerk ist für viele Slowakinnen und Slowaken die Hauptinformationsquelle. Mehr als 40% der Inhalte sind politisch. Der Fico-Vertraute Luboš Blaha war dort lange der erfolgreichste Politiker, bis er im Jahr 2022 gesperrt wurde, wegen wiederholter Verstöße gegen die Richtlinien zu Hass und Hetze.
Facebook
in der Slowakei ist nicht nur toxisch und gefährlich, es ist mitverantwortlich für die schreckliche politische Lage in diesem Land. Mark Zuckerberg ist mitverantwortlich für das Ausscheren der Slowakei aus dem westlichen Konsens. Die einzige Gegenwehr überhaupt kommt aus Brüssel. Aber zu spät für die Slowakei. Selbst der damalige slowakische Regierungschef hatte sich wegen des pro-russischen Propagandaprofils von Blaha beschwert. Doch erst als ein US-Abgeordneter intervenierte, wurde Facebook aktiv. Von der EU erhoffen sich Beobachter weiterhin klare Worte, auch gegen den pro-russischen Kurs von Premier Fico. Sollte sein Koalitionspartner bei der anstehenden Präsidentschaftswahl gewinnen, dürfte er es noch leichter haben, befürchtet die Journalistin Beata Balogova.
Robert Fico
ist eine der größten Bewährungsproben für die EU. Er ist zwar Premierminister eines kleinen Landes, aber wenn er es nach Viktor Orban noch einmal schafft, einen Rechtsstaat zu zerstören und die Pressefreiheit einzuschränken, dann zeigt das wirklich, dass die EU keine Mittel hat, ihre Werte zu verteidigen.
To stand up for its own values.
Marianne Allweis über die anstehenden Wahlen in der Slowakei, Angriffe auf freie Medien und russische Desinformation. Das war Medias Res für heute. Nach den Nachrichten folgt hier gleich der Büchermarkt. Da geht's um zwei neue Gedichtbände. Mein Name ist Isabel Klein. Im Namen des Teams sage ich Danke fürs Zuhören und Tschüss.